Podcast Löwenslänglich Blau mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 40. Wir können wieder über sportlich reden. Die Laune ist deutlich besser und entspannter und relaxter, als es in der letzten Woche gewesen ist. Ich möchte jetzt aber auch sagen, es ist auch nicht wirklich schwer. Was wir schon mal sagen können, wir werden nicht ganz um das Thema Sascha Mölders herumkommen, aber ich denke, das ist immer noch nicht so ganz einfach und es ist halt einfach noch im Dunstkreis. Aber wir können auch über Sportliches reden und da haben wir sehr viel Positives an diesem Wochenende gesehen. Deswegen freue ich mich auf diesen Stammtisch in Woche 1 nach dem Beben und erwarte eigentlich auch gut gelaunte Mitschwatzer mit Anja und Alex. Grüß euch.
Servus.
Davon kannst du ausgehen, ja.
Anja, du auch? Du wirkst auch relativ relaxed gerade?
Ich bin relaxed, mich hat gerade deine neue Zeitrechnung ein bisschen irritiert. Weil es sich jetzt halt irgendwie alles ein bisschen zum Giesinger Bergfrieden gefügt hat, habe ich das Gefühl.
Ja. Zumindest hat sich der Wirbelsturm gelegt, der da letzte Woche übers Trainingsgelände und über den Stadtteil gefegt ist. Hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass die Mannschaft am Samstag in Dortmund eine Antwort gegeben hat, die ja heiß ersehnt war. Na, auf die, glaube ich, jeder auch gespannt war. Ich muss zugeben, der Puls war bei mir vergleichsweise hoch. Höher als bei den anderen Spielen von 60 München in den letzten Wochen und Monaten. Und auch der Ruhepuls war anders. Also aber nicht wegen, weil ich mich aufrege, weil wieder irgendwas nicht funktioniert hat, sondern weil man einfach von Minute zu Minute gemerkt hat, da festigt sich was. Ne? Also der Einstieg war ja noch ein bisschen wackelig. Der war auch schon wieder so leicht, um Gottes Willen. Aber dann sah das Ganze etwas besser aus und lasst uns gleich erstmal aufs Sportliche gucken, bevor wir noch wieder aufs große Ganze gehen. Ich glaube, wir haben am Samstag ein Spiel gesehen, in dem viel, viel mehr Symbolik und Kleinigkeiten herauszulesen waren, als man vielleicht vermutet hätte. Und lass uns zuerst mal wirklich auf den Platz gehen. Mir fällt es gerade so ein bisschen schwer, die ganzen Details jetzt irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen. Fangen wir vielleicht mal mit dem Gesamtbild an. Man hatte sofort den Eindruck, da ist ein Team auf dem Feld.
Ja, von Minute 1 an eigentlich. Wobei, du hast es gesagt, der Start war ein bisschen holprig, aber ist nach so einer Woche, glaube ich, auch nur verständlich, dass da ein paar Startschwierigkeiten dabei sind, aber man hat es wirklich gemerkt, dass von Minute zu Minute die Brust breiter geworden ist, dass die Mannschaft sich immer mehr, ja, selbst auch stark gemacht hat. Die Körpersprache war bei vielen Spielern eine andere. Vor allem mir ist Stefan Salga brutal aufgefallen, der ganz anders über den Platz marschiert ist. Ich meine, man kann da im Nachhinein natürlich viel hineininterpretieren und vielleicht ein bisschen zu viel. Aber für mich wirkt es schon so, als hätte der, als wäre dem eine Last von den Schultern gefallen unter der Woche.
Anja, wie war es bei dir? Wie hast du auf das Spiel in Dortmund reagiert? Warst du auch ein bisschen nervöser davor oder du bist manchmal so ein bisschen antizyklisch bei uns unterwegs? Und ich könnte mir bei dir auch vorstellen, dass du an diesem Samstag komischerweise, während Alex und ich so ein bisschen hibbelig waren, du vergleichsweise entspannt warst.
Ich war auch relativ entspannt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn 60 jetzt verliert, dann passiert vielleicht irgendwie wieder ein Pulverfass oder irgendwas, weil Sascha Mölders war ja nicht dabei. Also es hätte in diese Richtung gehen können, aber ich habe einfach gehofft und einfach die ganze Zeit dran geglaubt, dass alle im Team mit dem richtigen Selbstbewusstsein auftreten und dass es vielleicht auch in einer gewissen Hinsicht belohnt wird, diesen Schritt vielleicht jetzt auch gegangen zu sein.
Es war halt große Feuerprobe irgendwie für
genau,
alle.
Genau, es war irgendwie so, genau, aber da musst du ja irgendwie, da bin ich inzwischen so der Typ dafür geworden, okay, du kannst es eh nicht ändern, wenn du nicht selber am Platz stehst. Und nein, ich stehe nicht für den TSV 1860 am Platz. Also betrachte ich das vielleicht ein bisschen neutraler in dem Moment, weil ich nicht wusste, was nach diesen 90 Minuten mit mir passiert. Also wollte ich noch relativ entspannte 90 Minuten für mich haben. Als du aber dieses Bild in unsere Giesinger Bergfestgruppe geschickt hast von Bär, der quasi in der Story gepostet hat, Team, da habe ich mir dann schon so gedacht, ja okay, das machst du eigentlich in der Regel, um jetzt eine geschlossene Einheit zu symbolisieren. Also da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, weil da hast du auch in den ganzen Gesichtern so gesehen, die haben füreinander gekämpft, die hatten richtig Spaß. Das war aufopferungsvoll und dann fällt es auch irgendwie von Minute zu Minute leichter. Und deswegen bin ich froh, nicht so angespannt wie ihr gewesen zu sein, weil es waren entspannte 90 Minuten bei mir und es war auch danach sehr entspannt.
Marcel Bär ist ein sehr gutes Stichwort. Du hast den Insta-Post im Nachgang ja angesprochen. Der ist jetzt normalerweise Social-Media-mäßig nicht rege aktiv. Da gibt's andere Kollegen. Dass ausgerechnet er sowas zeigt oder sowas postet, ist natürlich durchaus eine Symbolik. Ja. Nach seinem Treffer zum 2:0 kurz nach der Pause, das ja zum, wie sagt man so schön, psychologisch günstigen Zeitpunkt gefallen ist, wir haben am Samstag, lieber Alex, im Twitter-Livespace schon so ein bisschen philosophiert. Kann man jetzt sagen, ist das viel hineininterpretiert? Mein Bauchgefühl sagt, im Gesicht von Marcel Bär war ganz, ganz viel Erleichterung zu sehen. Vielleicht auch ein bisschen Überraschung, vielleicht sogar so ein bisschen. Aber wie die gesamte Mannschaft ihn danach geherzt hat und quasi auch mal durchgeschüttelt hat, du kannst es, und Marcel Bär anscheinend auch gemerkt hat, ja, ich kann auch Kopfbälle. Ja.
Ich habe mir gerade
ich hatte ein breites Grinsen, also nicht nur wegen dem Tor, sondern einfach wegen dieser Szene, die hat ganz, ganz viel Spaß gemacht.
Es gab ja sogar ein paar Szenen sogar. Ich habe mir gerade die Zusammenfassung nochmal angeschaut und nach dem 2:0 der Torjubel, das war ja gar kein richtiger Jubel, sondern er hat einfach nur wirklich gelacht. Also wirklich herzlich gelacht. Auch das war so symbolisch, weil ich habe Marcel Bär nicht viel lachen sehen in den letzten Monaten. Auch das mag Einbildung sein, aber ich glaube, dass da schon was dran ist. Und dann bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss hat ihn ja, oder ist er ausgewechselt worden? Auf jeden Fall ist er irgendwann zur Seitenlinie gegangen zu Michael Köllner, und der hat ihn ja wirklich innigst umarmt. Das war ja fast schon rührend, wie die sich gedrückt haben. Und auch da hat man sehr viel rauslesen können. Und natürlich die Reaktionen nach dem Abpfiff, so viele lachende Gesichter. Ich meine, lachende Gesichter gibt es wahrscheinlich immer nach einem Sieg. Aber irgendwie wirkte da was anderes. Also irgendwas war anders. Irgendwas hat man gemerkt, dass da was abgefallen ist.
Nach so einer turbulenten Woche, also es geht ja auch an Spielern nicht spurlos vorbei. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendeiner einfach so wegsteckt. Da gehen natürlich auch viele Gedanken, auch bei jungen Spielern dann in einem um. Aber ich glaube, es erfüllt einen so mit Stolz dann.
Ja.
Und ich glaube, also Michael Köllner konnte es definitiv für seine ganze Gruppe zurückgeben. Er war stolz auf die alle, dass sie es gestemmt haben. Und ich glaube aber auch jeder, der am Feld stand und auch auf der Bank war, es war egal, jeder war stolz über das, was jetzt in diesen 90 Minuten geleistet worden ist. Und jeder konnte auch super stolz auf sich selber sein, weil man geht natürlich nochmal einen Schritt in die Richtung, und der Schritt ist wesentlich größer, den du in dem Moment, glaube ich, machst.
Ich glaube, es war ja auch für jeden persönlich ein ganz wichtiges Spiel. Ja. Sowohl für Richard Neudecker, Stefan Lex, Marcel Bär, Stefan Salger, die Personen, die halt jetzt Führung übernehmen müssen, wenn der Leitwolf weg ist, aber auch die anderen, die Jungen, die sich zeigen können, dürfen, müssen. Auch ein Tim Linsbichler, wenn er reinkommt, hat nochmal eine ganz andere Chance, sich zu zeigen. Und die größte Feuerprobe war es für Michael Köllner und Günter Gorenzel, weil das hat Matthias Eicher in der Abendzeitung echt gut analysiert. Die sind ein riesiges Risiko gegangen mit diesem Schritt, Sascha Mölders zu suspendieren, auch wenn sie es offiziell nie so bezeichnen würden. Weil sie haben gewusst, wir müssen diesen Schritt gehen, und es ist vielleicht der letzte Schritt, auch um unsere eigenen Köpfe zu retten. Weil sie haben zwar öffentlich die Rückendeckung gehabt bei der Gesellschaft, aber wir wissen ja beide, wie viel im Fußball solche Rückendeckungen wert sind. Also es kann ja in 2 Wochen, wenn du dann 2 Spiele noch verlierst, kann es ganz anders ausschauen. Und sie sind jetzt in dieses ganz große Risiko gegangen, den Leitwolf rauszukicken, und es hat funktioniert. Und jetzt sind sie die großen Sieger.
Man muss natürlich jetzt auch sagen, den vermeintlichen Leitwolf, der ja anscheinend in den letzten Wochen und Monaten ja nicht mehr gewesen ist. Du hast es angesprochen, Alex, die Auswechslung von Marcel Bär Er wurde geherzt von Michael Kölner, ebenso übrigens wie Richie Neudecker, als er vom Feld gegangen ist. Aufopferungsvoll, ich habe so das Gefühl, der ist jetzt aus seinem Corona-Tief auch so ein bisschen raus. Auf diesem schweren Acker der Roten Erde hat er immer noch ein feines Füßchen bewiesen mit seinen zwei Vorlagen. Und jetzt wissen wir alle, dass Stefan Lex nicht unbedingt das Kopfballungeheuer ist. Und das war bestimmt eine der schwersten Flanken, die Richie Neudecker in dieser Saison geschlagen hat. Aber auch den musst du dann erstmal so ins Eck köpfen.
Das war überragend, weil eigentlich, muss man sagen, fällt ihm der Ball ja auf den Kopf. Also der kommt ja von halb links und fällt wirklich runter an den Fünfer. Und wie er sich dann, ich weiß nicht, was er da macht, er duckt sich ja halb weg und versucht dann den Ball irgendwie mit dem Schädel oben reinzubuchsen. Also es war wirklich technisch sehr anspruchsvoll, ja.
Stefan Lex lag im Grunde waagerecht auf der Grasnarbe, ja, wenn man es mal ganz genau nimmt. Aber nein, es ist auch ein bisschen müßig, jetzt da viele Leute rauszuheben. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ich finde auch, dass ein Sammy Belka hier, je länger dieses Spiel gegangen ist, sich reingefuchst hat zusammen mit Stefan Seigert. Am Anfang war es, wie gesagt, noch wackelig, aber dann wurde das immer fester. Und im Vergleich zu den letzten Wochen konnte man in Hälfte 2 dann teilweise, finde ich, schon auch angelehnt an die grauen Trikots, schon an Löwenbeton ein bisschen denken. Ne? Also ist jetzt bewusst ein bisschen übertrieben, aber das war so sicher, wie man die Abwehr schon länger nicht mehr gesehen hat. Man muss auch sagen, Dortmund ist relativ wenig eingefallen, ist aber auch ein taktischer Kniff gewesen, der aufgegangen ist, zu sagen, wir überlassen euch mal hier das Spiel, macht's mal das Spiel auf dem Acker. Wir machen das dann. Und das hat auch funktioniert und das hat auch die Aufstellung gezeigt, weil man ein bisschen abgewichen ist von, also das war ein sehr, sehr flexibles System. Der Kicker hat es aufgelistet als ein 3-4-1-2.
Okay.
Ist sportlich, aber es geht schon in die Richtung, weil du hast mit Fabian Greilinger und Marius Wilstand zwei Außen gehabt, die,
wie man
auf Neudeutsch sagt, genau, die guten alten Schienenspieler, wer kennt sie nicht. Und du hast dann hinten quasi das Bollwerk Steinhardt, Seiger, Belka hier gehabt, in einer flexiblen Ausrichtung. Natürlich geht dann Steinhardt mal in die linke Abwehrposition, wenn der Greilinger nach vorne zieht. Ein Yannick Deichmann hat die rechte Außenbahn beackert, wenn Marius Wilsch rechts hinten abgesichert hat. Da war sehr, sehr viel Flexibilität drin, übrigens auch vorne. Also Lex und Bär haben eigentlich ein Sturmduo gebildet.
Ja.
Und die haben gut harmoniert. Also alles in allem die richtigen Schlüsse gezogen für dieses Spiel. Dortmund analysiert und Dortmund dort gepackt, wo es nicht funktioniert, nämlich zu Hause das Spiel zu machen. Und das zieht sich ja beim BVB 2 jetzt auch schon so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Mhm. Und die sagen ja auch alle, unser Heimstadion ist für uns kein Vorteil. Ja. Natürlich, die haben eine gute Ausbildung. Die haben eine gute Ausbildung, trainieren wahrscheinlich auf Teppichen und dann spielst du in der Roten Erde, die halt einfach 100 Jahre alt ist. Ich schmeiße jetzt auch mal irgendeine Zahl rein, aber nicht gut, einfach.
Grünwalder Stadion ist auch fast 100 Jahre alt. Man kann ja auch mal einen neuen Rasen reinlegen, aber das kommt einer technisch versierten Mannschaft wie Dortmund 2 sicherlich nicht zugute, wenn da gefühlt 100 Maulwurfshügel auf dem Spielfeld rumliegen.
Nein, absolut nicht. Also das kam denen nicht entgegen und 60 hat das Beste draus gemacht. Am Ende ein absolut verdienter 2-0 Erfolg für 60 München, der Seele gut tut. Und vielleicht den ich noch ansprechen möchte, der gar nicht so lange gespielt hat, aber der, ja, da kommt wieder so ein bisschen das Gefühl der Löwenfans so ein bisschen durch. Es ist Tim Linsbichler. Viele haben ja gedacht, naja, vielleicht ist das seine Chance jetzt für die Anfangself. Er hat sie nicht bekommen. Ich kann es auch nachvollziehen, weil mit Stefan Lex hast du den neuen Kapitän und mit einem Marcel Bär einfach jemand, der halt auch in dieser Saison schon gut genetzt hat. Aber Tim Linsbichler wurde trotzdem gefeiert, gefordert. Und zwar nicht vehement, sondern einfach so, das hatte was von Aufbauen. Hey, wir wissen, dass du da bist und wenn du kommst, dann freuen wir uns. Hat nicht ja, der Löwenbomber auch
einen Schild? Ja, unser, genau, Linsi? Axel Dubelowski hat ja, ist mit Schild Linsi eben durch die Rote Erde gelaufen und hat ihn quasi aktiv gefordert. Fand ich auch eine sehr schöne Aktion.
Und ich glaube, das ist schon auch was, also da sind wir wieder beim Thema Feingefühl, Fingerspitzengefühl des Anhangs. Und ich traue mir wetten, dass das einem Tim Linsbichler sehr, sehr gut tut. Traue ich mir.
Ja, absolut. Wenn du von draußen so eine so eine Wertschätzung bekommst von den Fans, das macht schon was mit dir, gerade wenn du junger Spieler bist, wenn du selbst noch nicht so viele Einsätze bekommen hast. Das ist schon, es gibt dir schon irgendwie ein gutes Gefühl, glaube ich. Ich fand überhaupt das Verhalten der Fans sehr, 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 sehr cool. Auch nach dem Abpfiff haben sie die Kameradschaft, ja, die Kameradschaft, die macht bei 60 alles aus, angestimmt. Und Löwen, wir sind stolz auf euch. Und die haben wirklich da wirklich großes Feingefühl bewiesen in dem, was sie gesungen haben, weil sie einfach der Mannschaft zu verstehen gegeben haben, wir stehen hinter euch. Und ja, es war über von dem ganz großen Wohlwollen begleitet, dieses ganze Spiel.
Die Stimmung war allgemein ja sehr gut. Also mir wurden dann noch Videos zugesendet und ich glaube, wir können die Tonspur auch sicherlich hier gleich reinschneiden. Das war befreiend, alleine wo ich es daheim einfach am Handy angeschaut habe, habe ich mir so gedacht, ja, okay, das ist eine gute Atmosphäre und die Einheit ist nicht nur auf dem Feld da.
Und der Löwenfan hat an sich mal wieder bewiesen, dass Gästekontingent ist das eine, aber wer da möchte, kriegt er auch andere Tickets. Denn 50% der Anwesenden waren Löwenfans, obwohl es, glaube ich, noch 150 Gästekarten gegeben hat und es waren 985 Zuschauer oder so, knapp. Ne? Aber die Hälfte war definitiv weiß-blau. Wundert uns jetzt nicht. Nichts Neues, aber einmal ansprechen darf man es. Eine Sache, die rückblickend auf die vergangene Woche auch für mich auffällig war und auch das, finde ich, lässt ein bisschen tief blicken. Magenta Sport hat ja sogar jemanden abgestellt gehabt, um mal zu achten, was die Löwenfans denn so singen. Ob da viel Häme kommt oder irgendwelche Positionierungen oder irgendwelche Spruchbänder oder sonst irgendwas. Es gab genau eines, was genau einmal angestimmt wurde. Und das war nach dem 0-2. Und da wurde einmal gesungen, siehst du, Sascha, so wird es gemacht. Das kommt dann in der Freude über das Tor, ist das rausgekommen. Aber ansonsten, was ich zumindest vernommen habe, über 90 Minuten, bis auf diese kleine Sequenz, ging es nur um 60 München, um dieses Spiel und darum, diese drei Punkte nach Hause zu bringen. Und das finde ich stark. Finde ich wirklich stark.
Ja, also man muss wirklich sagen, in dieser Woche hat der Verein und auch seine Fans bewiesen, dass er gut handeln kann und sehr weitsichtig und sehr, sehr vernünftig. War, ja, hat alles einen guten Eindruck gemacht.
Wer auch einen guten Eindruck gemacht hat, beziehungsweise sagen wir mal, rund um das Spiel, waren Michael Köllner und Günter Gorenzel, denn natürlich wurde in den Interviews von Magenta Sport nach Sascha Mölders gefragt. Es ging ja gar nicht anders. Also du kriegst dann die Infos aus erster Hand und die Art und Weise, wie sie sich dort verkauft haben, unter dem Druck der wirklich gut gestellten Fragen von Thomas Wagner, dieser alte Interview-Fuchs, den ich persönlich sehr, sehr schätze.
Das war wirklich überragend, ja. Also ich fand das aus journalistischer Sicht, fand ich das, was die Fragestellung angeht und auch die Interviewführung, das war schon Champions League, wirklich. Also Thomas Wagner, absolutes Vorbild auch als Journalist, als Sportjournalist, weil er kann es einfach, muss man sagen.
Er hat dieses Gefühl.
Ja. Er fragt halt nicht, auch nach dem Spiel, er hat dann ja auch Richard Neudecker und Stefan Lex am Mikro gehabt und er stellt halt dann nicht die Standardfragen, sondern der denkt sich was dabei. Der fragt halt nicht, ja, 2-0 gewonnen, wie geht es Ihnen? Oder was halt normalerweise so für Fragen kommen, sondern der legt sich das ganz genau zurecht, auch im Wording, und dann kommt auch was Gescheites dabei raus. Das ist wirklich
angenehm. Fast einzigartig. Kein Fremdschämfaktor, sondern angenehm und so freundlich wie möglich, aber auch so bestimmt wie nötig.
Ja.
Das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, wissen wir alle. Und das war schön zuzuhören. Es war auch alles sehr, sehr reflektiert, was dort gesagt wurde. Also ich sag mal, der Großteil dessen, über das wir in der letzten Woche ausführlich gesprochen haben, ist dort nochmal ein bisschen andere Tonalität nochmal wiedergegeben worden. Recht viel Neues war jetzt nicht dabei. Eine Sache vielleicht, die nochmal ganz klar gesagt wurde, Michael Köllner hatte Sascha Mölders zum Kapitän bestimmt. Das war noch etwas, wo wir in der letzten Woche noch etwas unsicher waren, beziehungsweise jetzt keine hundertprozentigen Aussagen hatten. Also das vielleicht nochmal. Aber ansonsten, das war
aufgeräumt. Günther Gorenzel hat gesagt, dass er persönlich in Kontakt war mit Sascha Mölders.
Ja.
Nach der Suspendierung. Auch das war neu. Mal schauen, was da rauskommt oder rausgekommen ist.
Genau. Dann lasst uns wirklich nochmal ganz kurz auf das Thema Sascha Mölders gucken. Da ist es in den letzten Tagen ruhig geworden. Und ist ja erstmal positiv, dass jetzt auch der Verein wieder im Fokus steht. Da wurde jetzt nicht nochmal irgendwas gepostet. Es wurde nicht nochmal irgendwas nach außen getragen. Da ist ein klarer Weg, ein ruhiger Weg zu erkennen. Hat ja auch Günther Gorenzel nochmal gesagt. Er wirbt um Verständnis, dass er nicht über Sascha Mölders oder über den Berater spricht oder über die Situation, sondern mit den beiden über die Situation. Macht absolut Sinn. Und was wir aus unseren Informationen wissen oder was wir mittlerweile vernommen haben, ist, dass das Ganze ruhiger und sauberer ablaufen könnte, als wir vielleicht alle befürchtet haben. Denn mittlerweile darf man auf eine saubere Trennung, eine saubere Abwicklung der ganzen Situation hoffen. Und das wäre das wirklich überraschend ruhige Ende einer extrem unruhigen Woche. Aber es sieht momentan so gut aus, oder es geht eine Tendenz zu einer sauberen Trennung der Causa Sascha Mölders und 60 München.
Hast du was gehört, wann diese Trennung vonstatten gehen soll? Jetzt im Winter schon oder erst dann nach Vertragsende?
Also das, was ich vernommen habe, ist eine saubere Trennung in Form einer Vertragsauflösung.
Okay. Ja, wäre für alle Seiten sicherlich das Beste. Ich glaube auch, dass man sich da finanziell irgendwie einigen kann. Wenn jetzt der erste Ärger mal verflogen ist, dann setzt man sich von mir aus erst nach Weihnachten auch zusammen. Ja, wobei eigentlich vor Weihnachten, weil du musst ja dann den Kader irgendwie planen, auch in der Winterpause.
Es geht gesagt auch um einsparendes Gehalt, genau, es geht um Abfindungen und ob du eventuell noch dadurch frei werdende liquide Mittel hast. Aber das, was wir befürchtet haben, dass da vielleicht jetzt wirklich ein Kleinkrieg noch fortgeführt wird, nein, der Staub hat sich so ein bisschen gelegt. Ich glaube, da haben sich auch gewisse Emotionen beruhigt. Und wie gesagt, momentan sieht es so aus, als wäre das Fahrwasser so ruhig, dass es sauber ablaufen könnte. Und das wäre tatsächlich das Beste für den Verein, aber einfach auch für die Gesamtsituation.
Ja, und auch für Sascha Mölders. Also da käme er dann halbwegs gut raus aus der ganzen Sache. Natürlich bleibt da viel hängen, aber es wäre die saubere Lösung, als da jetzt irgendwie schmutzige Wäsche zu waschen. Die Frage ist, was er dann macht danach. Ist ja auch interessant. Beendet er gleich seine Karriere? Geht er, wie angekündigt, als Spielertrainer irgendwo in die Regionalliga? Bei Türkgücü wird er ja nicht unterschreiben, das haben wir ja mittlerweile schon erfahren. Wird spannend zu beobachten, ja.
Wird auf alle Fälle spannend. Fakt ist, wenn das denn so passiert, dass wir, und ich sage es noch einmal, dass es zu einer sauberen Trennung kommt, dann werden auch die Verdienste, die Sascha Mölders unbestritten um diesen Verein hat, nicht weiter beschädigt. Also dieses Denkmal des, ich sag's noch einmal, dieses Fußballgottes hat natürlich Schaden genommen, aber es würde jetzt nicht komplett eingerissen werden. Na? Und das fände ich schon auch der Situation gerade noch angemessen. Es war nicht schön, was da in der vergangenen Woche passiert ist. Das hat sehr, sehr viel für Unruhe gesorgt. Es hat viele Bilder auch zerstört. Aber es hat nicht alles in einem komplett, also es ist nicht so, dass man da jemanden aus den Geschichtsbüchern des Vereins rausradieren müsste, wenn man das jetzt sauber hinkriegt.
Ja. Stichwort Fußballgott.
Also das wirst du mit 22 Toren in einer Spielzeit und dem Alter doch eh nie schaffen. Also da bleibst du drin in den Büchern, so oder
ja,
so.
Es ist ja auch, er hat ja auch große Verdienste. Ich glaube, das brauchen wir ihm gar nicht absprechen. Stichwort Fußballgott. Es gab also sozusagen eine Götterdämmerung in der Roten Erde am Wochenende.
Kann man so unterschreiben. Oder? Würde ich so unterschreiben.
Der Fußballgott ist mittlerweile die Mannschaft.
Der Star ist die Mannschaft, ja.
Wie heißt es? Wie heißt es, wenn man mehrere Götter hat? Eine Religion, die mehrere Götter verehrt? Dings. Googles bitte.
Ich hatte nie Latein, du kannst mir jetzt irgendwas erzählen.
Das kommt eher aus dem Griechischen, glaube ich. Ich habe großes
Latinum, nicht besser.
Also ist es ein bisschen. Jetzt schauen wir mal. Ich google es hier live. Polytheismus. So. Vom Monotheismus zum Polytheismus. So viel dazu.
Noch einmal was gelernt in diesem Podcast. Dass man am Stammtisch auch noch was lernen kann. Hm. Nein, aber ich sag mal so, das wäre sauber, das wäre nur fair, und das würde einfach auch ein bisschen mehr Ruhe in Sachen Blick auf die Winterpause einfach geben, die jetzt ja einfach naht. Es ist ja nur noch ein Spiel und dann ist erstmal ein bisschen Ruhe, wobei auch nicht so lange, es geht dann doch schneller wieder los, als man eigentlich glauben möchte.
Ja, aber es ist zumindest noch Platz für ein Trainingslager. Das haben ja auch einige Mannschaften schon angekündigt, dass sie gar nicht erst wegfahren, weil es sich gar nicht wirklich rentieren würde, da irgendwie in die Sonne zu fliegen. Übrigens interessant, ich fand ja in den letzten Wochen diese Diskussion um die Transferbilanz von Günter Gorenzel recht amüsant und interessant. Jetzt ist die Hinrunde vorbei. Ich finde übrigens die Bilanz nicht so schlecht. Also man kann ihm vielleicht vorwerfen, dass er zu wenig neue geholt hat oder zu wenig Spieler, die wirklich das Leistungsniveau heben. Aber die gekommen sind, ich meine, über Jannik Deichmann haben wir ja ausführlich gesprochen schon, der hat ja wirklich eingeschlagen da auf der rechten Abwehrseite. Und auch Marcel Bär kann man mittlerweile ein bisschen neu bewerten nach dem Mölders aus. Der hat 6 Tore geschossen, ist Top-Torjäger, noch vor Sascha Mölders mittlerweile. Also die zwei kann man jetzt sicherlich nicht als Transferflops abstempeln. Klar, Kevin Gohl hat nicht viele Einsätze bekommen, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt keine Bilanz, wo man ihn sofort rausschmeißen müsste, so wie es manche fordern.
Die Thematik habe ich auch nicht verstanden gehabt.
Können wir ja gleich nochmal drauf gehen, auf diese Halbzeitbilanz. Dazwischen würde ich euch noch ganz gerne etwas empfehlen, denn Weihnachten steht vor der Tür und wir hätten da noch einen Geschenktipp tatsächlich für euch. Wir geben ganz kurz ab in Werbung und gucken dann auf die Hinrunde des TSV 1860 München in der Saison 21-22.
Werbung!
Alex, mein Guter, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
Ich bin tatsächlich fast durch, aber ein paar Kleinigkeiten könnte ich durchaus noch gebrauchen.
Ich hätte einen Tipp für dich. Männerpflegeprodukte sind nämlich mittlerweile wirklich nicht, das ist nichts Altbackenes mehr, sondern das ist hochwertig und da gibt's coole Sachen. Und da würde ich dir was von Manscaped empfehlen. Das ist der weltweite Marktführer in Sachen Männerpflegeprodukte. Zum Beispiel, wie wär's denn mal mit einem hochwertigen vierteiligen Nagelset? Nur für den Mann. Finde ich persönlich super. Oder ganz neu auf dem Markt, Eau de Toilette, das Manscaped Refined Cologne. Also ich würde mich über so ein Geschenk freuen.
Das hört sich gut an, ja. Kann ich das alles einzeln kaufen oder gibt's da schon was, wo ich einfach nur ein Geschenkpapier drum machen muss und ich habe quasi alles beieinander, was es so bei Manscaped gibt?
Absolut, da würde ich dir das Manscaped Performance Package 4.0 empfehlen. Da ist zum Beispiel der Lawnmower 4.0 dabei, das ist der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit einer innovativen Frontbeleuchtung. Das heißt also, auch wenn in der dunkleren Dusche siehst du immer, wo es lang geht, also da passiert dann auch nichts. Da ist dann auch die passende Pflege für unterhalb der Buchse dabei, der Crop Preserver und der Crop Reviver, also dass da auch wirklich auch die Haut nicht gereizt wird. Und du bekommst zum Beispiel auch noch den Weed Whacker mit dazu, den effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer, passend dazu einen hochwertigen Kulturbeutel und natürlich, es darf nicht fehlen, wenn es um die unterhalb der Gürtellinie geht, die passende Boxershort dazu. Reibungsarm, perfekt für den Sport geeignet.
Das klingt jetzt alles ziemlich geil, aber auch ziemlich teuer.
Ja, hat natürlich seinen Preis, brauchen wir gar nicht drüber reden. Manscaped ist eine der führenden Produkte, hochwertig, da passt wirklich alles. Aber dank uns, dank dem Bergfest, könnt ihr 20% sparen und auch noch versandkostenfreien. Die Versandkosten schenken wir euch quasi auch noch on top. Nutzt einfach den Rabattcode BERGFEST20. Wie gesagt, 20% Rabatt, versandkostenfreier Einkauf. Und eine coole Sache möchte ich noch dazu sagen. Manscaped arbeitet mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Und man hat mit jedem Einkauf die Chance, eine freiwillige Spende an die TCS zu tätigen. Also ihr könnt euch was Gutes tun, euren Lieben was Gutes tun und sogar noch für die Allgemeinheit was Gutes tun.
Werbung Ende!
Ich finde, Anja macht das richtig gut.
Ja.
Und ihr wolltet jemanden haben, der das einspricht.
Wer Lust hat, uns einen lustigen Werbejingle zu schicken, der darf das gerne tun. Giesinger-Bergfest@gmx.de. Halbzeitbilanz 60 München und mit einem kleinen Blick natürlich auch voraus. Wir haben Saisonhalbzeit. Und deswegen sollten wir uns mal auf die Tabelle einen kleinen Blick drauf werfen. Und 60 steht so weit in der Mitte, in jeglicher Form, wie man es nur sein kann. 60 rangiert nach 19 Spielen auf Rang 10 mit 26 Punkten, hat 6 Siege, 8 Unentschieden, 5 Niederlagen. 5 Niederlagen ist immer noch nicht so die ist nicht so monstermäßig viel. Nee. Es sind halt diese 8 Remis. 29 zu 27 Tore, also ein positives Torverhältnis. Das richtig Kuriose ist, es sind 8 Punkte auf den Relegationsplatz 3 und es sind 8 Punkte auf den ersten Abstiegsplatz.
Die graue Maus der Liga, da passt das Trikot vom Wochenende gut dazu, ja.
Das ist richtig. Andererseits kann man das natürlich jetzt auch so betiteln, in dieser Saison ist absolut noch alles möglich. Und ja. Mir ist es ehrlich gesagt, ich werde jetzt nicht hier die Aufholjagd ausrufen nach oben, ich werde nicht den Abstiegskampf ausrufen. Es geht hier in erster Linie darum einfach, und das ist der langweiligste Satz im Sport, der vor allem gerne im Eishockey auch kommt, aber im Fußball auch, wir gucken von Spiel zu Spiel. Du holst Spiel für Spiel deine Punkte und schaust dann einfach mal, wo es hingeht.
Ja, so ist es.
Aber nichtsdestotrotz bin ich schon jemand, der das einfach mal durchrechnet immer davor. Also ja, den einen Spieltag. Und wenn ich mir den einen Spieltag anschaue, dann habe ich mit der Leistung gegen den BVB 2 große Hoffnung für das nächste Spiel für die Löwen. Und ich freue mich wahnsinnig auf die eine Paarung am Sonntag, wo sie sich die Punkte klauen können, Magdeburg gegen Mannheim, und lassen wir Magdeburg da einfach vorne weggehen und sich alle Punkte holen, dann schaut die Welt doch schon wieder ganz anders aus. Also ja, als kleines Weihnachtszucker.
Ja. Wichtig ist einfach, dass die Prognose von Maxi Dwunhauser eintritt. Der hat ja gesagt, es wird entweder, werden wir mit 4 oder 6 Punkten in die Winterpause gehen nach diesen letzten 3 Spielen. Gegen Magdeburg wird es nichts geben, hat er recht gehabt. Gegen Dortmund und Würzburg muss man schauen, was rauskommt. Auch da hat er recht gehabt, dass drumherum so viele Störgeräusche entstehen würden. Das hat auch er nicht geahnt, das konnte keiner ahnen. Aber wenn du gegen Würzburg gewinnst, dann gehst du mit 29 Punkten in die Winterpause. Das ist nicht überragend, das ist aber auch nicht unterirdisch schlecht und lässt dir für die Rückrunde oder für die Restrunde alle Möglichkeiten offen.
Absolut. Und wir haben schon so oft gesagt, diese dritte Liga ist irre und sie wird irre bleiben.
Und wenn die kölnerische Leichtigkeit zurückkommt, dann sammeln wir vielleicht in dieser Saison erstmal nur die Punkte gegen einen Abstieg. So wie letzte Saison, wir schauen immer nur auf Tabellenplatz 4 und dann geht immer noch was.
Ja, das musst du sowieso
hochgewinnen.
Du musst sowieso erst deine 45 Punkte holen. Gerade nach dieser Hinrunde, wo ja wirklich nicht alles glatt gelaufen ist. Da jetzt irgendwie von Aufstieg zu reden, wäre vermessen. Deswegen 44 oder 45 Punkte holen frühzeitig und dann kann man immer noch schauen. Es ist auch so ein Trainersprech, aber es bringt ja nichts.
Absolut nicht. Also jetzt auch im blinden Aktionismus zu verfallen oder jetzt schon wieder irgendwas auszurufen, wäre Quatsch. Ja. Einfach jetzt auf das Spiel in Würzburg konzentrieren, dann eine kurze Pause machen und dann einfach auch mal die Batterien aufladen. Und dann im Jahr 2022 einen Neustart hinlegen und gucken, was möglich ist.
Die Frage ist, kommt noch jemand im Winter?
Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Dann müsstest du den Günther fragen.
Da müsste man den Günther fragen. Man müsste auch den Günther dann bis dahin mal fragen, ob er wie es denn um seine Zukunft bestellt ist. Genau. Das ist einfach noch ein bisschen offen. Ja. Da wird ja auch viel, viel diskutiert und da gibt's ja wirklich kontroverse Meinungen. Meine tatsächlich, und die mag vielleicht dem einen oder anderen nicht schmecken, ich bin ein Fan von Konstanz. Und so schlecht, wie es mancher sieht, was Günther Gorenzel gemacht hat, sehe ich jetzt nicht. Aus einer insgesamt an sich funktionierenden Mannschaft, diese zu ergänzen und nicht einen Umbruch einzuleiten im Sommer, fand ich richtig. Alex, du hast es angesprochen, die Verpflichtungen von einem Yannick Deichmann und auch von einem Marcel Bär fand ich absolut richtig. Die funktionieren in meinen Augen auch und da ist noch viel mehr drin. Ja. Da bin ich der festen Überzeugung. Kevin Godin, ja, müssen wir gucken. Ich bin auch gespannt, ob nicht noch jetzt doch der ein oder andere junge Spieler noch mal ein bisschen ranschmecken darf und wir in der Rückrunde vielleicht noch eine Überraschung sehen, ob da einer richtig zündet. Ja. Und was man einfach auch nicht unterschätzen darf, Und das kommt mir oftmals ein bisschen zu kurz. In unruhigen Zeiten, und die haben wir jetzt auch gehabt, ist Günter Gorenzel schon ein Ruhepol, den du gefühlt nicht aus der Ruhe bringst. Und erinnert ihr euch, als wir Annette Sattler von Magenta Sport hier hatten, die uns berichtet hat, dass sie extrem gerne Interviews mit Günter Gorenzel führt, weil der einfach Sachen sachlich darlegen kann und du kannst ihn versuchen zu kitzeln und zu kitzeln, aber du wirst ihn nicht aus der Fassung bringen. Und das ist auch eine Challenge für einen Reporter. Und sie hat ihn nur einmal emotional erlebt und das war nach dem verpassten Aufstieg am letzten Spieltag in Ingolstadt. Ich finde, dass dieser Mann als vor allem auch als Krisenmanager einen Bombenjob macht. Und deswegen würde ich es persönlich als nicht optimal ansehen, dort jetzt die Reißleine zu ziehen. Vor allem, du musst erstmal jemanden wieder finden, der sich wieder einarbeitet. Und Günter Gorenzel kennt 60 München. Und ich finde es nicht, insgesamt nicht so schlecht, als dass man sagen kann, so und tschüss. Das wäre jetzt meine persönliche Meinung.
Ja, vor allem dann holst du Horst Held, der im Gespräch war. Weiß ich jetzt nicht, ob der einen besseren Job machen würde als Günter Gorenzel. Der hat jetzt auch nicht die Arbeitsnachweise erbracht in den letzten Jahren, dass ich sagen würde, der bringt 60 nach vorne. Der hat natürlich Kontakte, aber die hat Günter Gorenzel auch. Also ich würde auch mit ihm verlängern.
Also für mich stellt sich die Frage eigentlich nicht, weil der hat letztes Jahr einen guten Job gemacht. Da haben wir oben mitgespielt um den Aufstieg, haben das in allerletzten Minute vergeigt. Und jetzt hat er eigentlich 3 geholt, wo uns 2 auf der Stelle weitergeholfen haben. Bei dem einen müssen wir halt gucken. Aber sagt mir irgendjemand, der eine 100% Trefferquote hat.
Ja.
Und er hat nur 3 verpflichtet. Also, und die laufen. Und wenn wir jetzt halt mal abziehen, wie lange diese Vorspannungen vielleicht und alles waren, das weiß man ja nicht. Dann spielt er viel mit rein. Und dafür weiß ich nicht, wie viel er da dafür kann. Also,
bitteschön. Er hat wirklich, seit er da ist, nicht sehr viel falsch gemacht.
Ja. Das sehe ich auch.
Er muss auch sehen. Möglichkeiten. Genau. Ne? Man muss auch sagen, die Rahmenbedingungen, die waren nicht einfach. Ja. Und dann musst du das Maximum rausholen. Und ich finde, da war der Job, der war jetzt vielleicht nicht überragend jedes Mal, aber es war solide.
Ja. Also die Diskussion, die sich da entsponnen hat die letzten Wochen, die finde ich wirklich völlig am Thema vorbei.
Ich muss da auch jetzt auch nochmal mich ein bisschen davor stellen, weil es war vielleicht nicht alles überragend, ja, aber nicht, also wir alle haben einen normalen Job. Nicht jeder ist da täglich überragend.
Ja.
Und ich muss nicht, also über meinen Job wird auch nicht in aller Öffentlichkeit diskutiert. Klar, er steht in der Öffentlichkeit, aber im Grunde ist er auch nur hinten dran an der Mannschaft und zieht die Strippen. Das soll die Vereinsführung beschließen. Und wenn sie das für gut erachten, dann sollen sie unbedingt verlängern. Und wenn sie es nicht für gut erachten, dann können sie bestimmt auch einen gemeinsamen Weg vielleicht finden, was man feinjustieren kann, um auf Konstanz zu setzen. Ich bin auch ein Fan von Konstanz und nicht von einem Schleudersitz.
Ja.
Da müssen sie die richtigen Dinger ziehen. Aber nach der letzten Woche wissen wir, wie falsch es ist, wenn man emotional vorne rausprescht. Also lassen wir das doch und schauen einfach, was passiert. Und jeder wünscht doch jedem einen Job. Und ich finde, er hat einen Job verdient und er hat den Job bei 60 München verdient, weil es war jetzt kein Humbug, den er getrieben hat.
Punkt. Vor allem ist er keiner, der sich öffentlich hinstellt und sagt, ich brauche mehr Geld oder ich kann aus den Mitteln, die ich habe, nicht mehr machen oder so, sondern der macht seinen Job, der schaut sich an, was habe ich zur Verfügung, welchen Spieler bekomme ich dafür, der holt das raus, was, ich weiß nicht, ob es das Maximale ist, was möglich ist, aber er hat keine gravierenden Fehler gemacht.
Wie gesagt, mich beeindruckt so ein bisschen diese Gelassenheit, diese Ruhe, diese absolute Sachlichkeit. Das ist teilweise so beeindruckend, weil ich es manchmal schon verstehen könnte, wenn einem halt der Kragen platzt oder man vielleicht mal ein anderes Wort sagt, als man jetzt vielleicht geplant gehabt hätte. Und er hat halt auch den Kopf mal hingehalten und die Mannschaft quasi aus der Schusslinie genommen. Und hat sich gestellt und Fragen beantwortet, damit da die Mannschaft mehr in Ruhe arbeiten kann. Und das ist ein hohes Gut. Über die Transfers haben wir gesprochen. Michael Köllner, vielleicht das noch auch mit Blick auf das vergangene Wochenende. Ganz andere Körpersprache, ganz andere Mimik, viel gelöster. Ich würde sogar so weit gehen, viel gesünder.
Ja. Gute Figur gemacht.
Er ist sichtlich gealtert in den letzten Wochen. Das stimmt tatsächlich. Hoffentlich stoppt dieser Altersprozess jetzt.
Hey, aber ich fand also das viel gesünder. Ich finde schon mal, dass man das unterstreichen kann. Also ich hatte schon auch das Gefühl, wie du gesagt hast, er ist ziemlich gealtert. Und jetzt, ich kann mich an ein Bild erinnern, da fand ich, war eigentlich so ein bisschen der alte Michael Köllner wieder zurück. So lebhaft.
Ich glaube, nach dem 2-0 war das. Oder nach einem der beiden Tore auf jeden Fall. Wie er da reagiert hat, sehr fast schon kindlich irgendwie in seiner Freude. Hat sich so in sich hineingefreut, ein breites Lächeln auf den Lippen gehabt. Ich fand ihn auch sehr gelöst, ja.
Das ist vielleicht letzte Woche auch ein bisschen zu kurz gekommen. Ich habe eine ganz, ganz hohe Meinung von Michael Köllner, auch wenn es da die Stimme gibt, die sagen, der verkauft sich außen anders als innen. Er lässt innen teilweise keine zweite Meinung zu. Selbst wenn dem so ist, dann ist es immer noch das, was zählt, ist auf dem Platz. Und im Gesamtbild über die letzten 2 Jahre habe ich das Gefühl, dass ein Michael Köllner wunderbar, also wie die Faust aufs Auge, an die Grünwalder Straße passt. Er hat ja schon bewiesen, was er aus einem verunsicherten Kollektiv oder mit ein paar Stellschrauben zum Drehen machen kann, spielerisch auf ein anderes Niveau zu kommen, Fußball spielen zu lassen, der begeistert, der, glaube ich, jeden Löwenfan auch in den Bann gezogen hat. Und auch da, es hat das Statement von beiden Gesellschaften gegeben, wir stehen voll hinter dem Trainer, das ist auch zu unterstreichen. Und ganz ehrlich, ich finde die sportliche Leitung, da zähle ich jetzt auch Günter Gorenzel dazu, wäre meine Tendenz hier oder mein Wunsch, lass die es einfach auch in Ruhe in der Rückrunde arbeiten. Blinder Aktionismus wird nichts bringen, haben wir in der Vergangenheit an der Grünwalder Straße viel zu oft gesehen. Und diese Konstanz der Personalien, diese Ruhe, trotz gewisser Baustellen oder auch mal Unruheherde, wie wir sie auch vergangene Woche eben hatten, die tut dem Löwen gut.
Zwei Sachen noch kurz, weil du gerade angesprochen hast, beide Gesellschaften stehen hinter der sportlichen Leitung. Auch das ist eine große, ja, fast schon Neuigkeit im Kosmos des TSV 1860 München, dass beide
Gesellschaften... Das ist eine Errungenschaft!
Dass die mit einer Stimme sprechen, und auch das ist ein Verdienst von Günter Gorenzel und Michael Köllner, weil sie es eben schaffen, glaube ich, auch intern den richtigen Ton zu treffen. Und dadurch, also das, glaube ich, ist der allerwichtigste Faktor, dass im Verein mittlerweile zumindest eine gemeinsame Basis da ist. Also jeder kann sich zumindest eben auf diese Basis 1860 und Erfolg für 1860 einigen. Das hat Hasan Ismail verstanden, glaube ich, oder seine Berater und seine Statthalter in München, aber das hat auch Robert Reisinger verstanden, das hat der Verein verstanden. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, auch für die nächsten Wochen, Monate und Jahre in der Entwicklung für 60. Und die zweite Anmerkung, die ich noch habe, weil wir immer von Kontinuität sprechen, würde ich gerne auf ein Interview bei heimatsport.de verweisen mit Max Kogni, dem Geschäftsführer von Türkgücü München, der den überragenden Satz oder die beiden überragenden Sätze gesagt hat: Kontinuität ist ein Modell, wir haben uns für das andere entschieden. Ich glaube, es lässt sehr tief blicken.
Also ich wähle die Kontinuität.
Ja.
Ich würde noch gerne was zur Kritik in der Umkleidekabine sagen. Oder der Kritik, die man nicht annimmt. Also ich finde schon, dass es schon wichtig ist, auch als Trainer, ich weiß nicht, ob er es macht, aber dass es wichtig ist, als Trainer konstruktive Kritik anzunehmen. Weil konstruktiv ist ein ganz wichtiges Wort. Das habe ich auch in der Vorvorfolge gesagt. Ein Kapitän ist ja auch dazu da, dir das Standing aus der Mannschaft zu geben. Wo ist der Status quo? Wie sehen Sie das? Das ist der verlängerte Arm in die Mannschaft und das ist der verlängerte Arm zum Trainer. Da wird konstruktive Kritik in der Position nur noch viel wichtiger. Heißt, wenn ich gut bin, kann ich mich weiterentwickeln mit konstruktiver Kritik, dann werde ich noch besser. Das ist ein offener Dialog, den ich gestalte. Für den muss ich schon immer offen sein. Es geht nicht um Kritik wie Anfeindungen und Co. Da würde ich mich auch jedes Mal dagegen verschließen. Ist ja völlig logisch. Das ist nur Angriffslust. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, für konstruktive Kritik offen zu sein, weil das bringt einen aufs nächste Level immer.
Ja.
Das ist der einzige Aspekt, den ich da noch hervorheben will. Und an sich glaube ich schon, dass er das tut, weil eigentlich war ich von dieser von der Sache geschockt, dass es so zwei entfremdete Gesichter sein sollen, weil das konnte ich eigentlich von der Person überhaupt nicht glauben. Ich glaube nur, dass es um dieses Wort konstruktiv geht. Hm.
Ja, wie man in den Wald hineinruft und so weiter.
Genau, und uns hat ja die letzte Woche auch viel Kritik erreicht, aber da war sehr viel Konstruktive dabei, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also Dankeschön dafür. Und es war sehr schön, dass wir heute eine ruhigere Folge haben und eine definitiv auch ruhigere Woche rund um diese Podcast-Folge 40 haben. Ein Thema noch, oder ich habe noch zwei kleine Themen, was wir in der letzten Folge angesprochen haben. Es gab ja diese Thematik, dass der Merchandising-Shop von Sascha Mölders, dass dort von der e.V.-Seite das quasi so ein bisschen beschwichtigt wurde, weil das von der Investorenseite nicht so nett gesehen wurde. Wir haben uns da nochmal ein bisschen umgehört. Dem war nicht so. Ne? Also da diese Kritik kam von der Seite der Merchandising GmbH. Da war eine Beschwichtigungsversuch, hat es da vom e.V. nicht gegeben. Können wir mit diesem Gerücht nochmal aufräumen. Und der zweite Blick geht nochmal ganz kurz zu den Löwen-Volleyballern. Ein kurzer Blick, die haben sich nämlich gar nicht schlecht verkauft gegen Berlin.
Gegen die BR Volleys, die haben den ersten Satz geholt und BR Volley spielt immer um die Meisterschaft oder wird auch immer Meister, so kann man das schon mal sagen. Die haben den ersten Satz ziemlich verschlafen, den haben sich dann, Haching München hat den sich, glaube ich, 25, 23, 25, 22 ziemlich eng geholt. Im zweiten,
da hat man dann dahin.
Da war es 25-9 für Berlin, da hat man dann gemerkt. Aber im dritten und vierten Satz haben sie sich wieder sehr gut präsentiert. Das macht Lust auf mehr, ist ja auch ein ganz junges Team. Und da kommen jetzt auch echte Kracher. Also ich kann jetzt schon mal sagen, an Heilig Drei König, da lohnt sich das, auch wenn keine Zuschauer erlaubt sein sollten, einfach mal auf Bounce House oder Twitch TV gehen. Da ist nämlich Derby. Da spielt Haching München gegen Herrsching am 6.1. beispielsweise. Ganz, ganz interessant.
Genau, gleich mal rot anstreichen.
Auch interessant, die U17 der Löwen hat jetzt dreimal in Folge in der Bundesliga gewonnen und sich damit der größten Abstiegssorgen entledigt. Auch das ist, glaube ich, eine Erwähnung wert. Und auch eine Erwähnung wert ist, Leandro Morgalla hat beim 1:3 gegen Russland sein Debüt für die DFB U18 gefeiert als Innenverteidiger. Auch da ist ein Talent da, der ist erst 17, der möglicherweise noch interessant werden könnte in den nächsten Jahren.
Ist in der 60. Minute eingewechselt worden, konnte nichts mehr dagegen tun, dass Deutschland da 1:3 verloren hat. Aber natürlich ein Nationallöwe, das freut uns und ja. Werden wir auch weiter beobachten. Liebe Freunde, wie schaut's aus?
Wir haben
wir irgendwas vergessen?
Ja, natürlich haben wir was vergessen. Wir haben nämlich noch eine Bescherung, so kurz vor Weihnachten.
Yes!
Die Freunde von Bavarian Caps, unsere Freunde von Bavarian Caps, ist ein Modelabel, das, glaube ich, kennt ihr alle. Die haben ja auch eine Löwenkollektion mit Mützen, mit Caps, mit Stirnbändern. Die haben uns ein Paket geschickt, quasi das Christkind vorab schon mal vorbeigeschickt. Da war drin eine Mütze, ein Cap und ein Stirnband, sehr schön. Ich habe es schon angeschaut. Könnt ihr übrigens dann auch bei Instagram in der Story nochmal nachschauen, wie das Ganze ausschaut. Und auch in den Shownotes haben wir es verlinkt. Wir würden diese drei Sachen gerne an euch weitergeben. Wir machen das aber natürlich nicht ohne Gegenleistung, sondern wir lassen den Alex Allstar mal wieder aufleben. Genau, und drei Hinweise gibt's. Und wer diese Hinweise weiß, der bitte eine Mail an gisinger-bergfest@gmx.de mit der Lösung, mit seinem Namen, mit der Anschrift und der Angabe, welches dieser drei Teile ihr denn wollt. Wie gesagt, ihr könnt es in den Shownotes nochmal nachschauen, wie die ausschauen, die Dinger. Und wirklich sehr, sehr, sehr schön. Die Anja grinst erwartungsvoll.
Weil ich da auch so gern mitmachen würde, weil ich mache grundsätzlich so gern bei so Sachen mit. Also
Hosts gestern von zum Beispiel, vom Giesinger Bergfest sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Auch der Rechtszug ist in diesem Fall ausgeschlossen.
Schau, aber mich kann man selbst ködern. Also ich war gestern Abend essen, nur so viel zum Stammtisch-Talk, indisch essen. Und da stand, scanne diesen QR-Code und hinterlasse uns eine positive Google-Bewertung. Dann bekommst du eine Überraschung. Habe ich gemacht und es gab ein Mangolassi. Habe ich mich voll gefreut, gell? Also mich catcht man sowas mit sofort. Da wäre ich sofort dabei. Kann ich für diesen Moment das Giesinger Bergfest-Trio verlassen und mitmachen?
Du kannst dich ja unter einem Pseudonym anmelden. Unia Garda oder so.
Kommen wir zum Alex Allstar. Kommt, auf geht's.
Drei Hinweise auf den Alex Allstar. Erster Hinweis. Sein Name reimt sich auf den Nachnamen eines ehemaligen Löwentrainers, der sich auch heute immer noch gerne zu Wort meldet.
Alex, was ist mit dir?
Und
ist super schwer
es.
Schon.
das, also alleine der Hinweis müsste eigentlich reichen. Wir machen es ja auch nicht besonders schwer jetzt, damit viele mitmachen können. Also nochmal, sein Name reimt sich auf den Namen eines ehemaligen Löwentrainers, der sich auch heute immer noch gerne zu Wort meldet. Zweiter Hinweis. Er wurde bei 60 zum Stammspieler auf einer Position, die er vorher so noch gar nicht gespielt hatte. Und der dritte Hinweis, er spielte nur bei einem Verein außerhalb Bayerns. Dort allerdings hatte er seine beste Zeit und auch seine längste. Also, ich glaube, euch geht's wie Flo. Der erste Hinweis ist schon sehr, sehr entlarvend, glaube ich. Wenn ihr die Lösung wisst, dann bitte bis Sonntag Mitternacht, also Sonntag 23.59 Uhr, die Lösung an giesinger-bergfest@gmx.de schicken, mit eurem Namen, mit eurer Anschrift und der Angabe, welches der drei Stücke von Bavarian Caps ihr denn gerne wollt. Dann losen wir das aus und schicken das am Montag schon weg, damit es im besten Fall noch unter dem Weihnachtsbaum liegt. Und in der nächsten Folge lösen wir dann auch offiziell die Gewinner auf.
Wunderbar. Wichtig, wichtig, nur per Mail, oder?
Nur per Mail.
Genau.
Und wir reden von Sonntag, dem 19.12.
Genau.
Um das noch zu ergänzen. Das ist noch ein schöner Schlusspunkt für dieses Bergfest Folge 40. Mit ganz, ganz viel Sport wieder, endlich. Mit deutlich entspannteren Gesichtern und einer beruhigten Löwenseele. Und deswegen freuen wir uns auf diese Woche. Wir freuen uns auf das nächste und das letzte, damit auch letzte Spiel des Jahres der Löwen am kommenden Montag, den 20.12. dann in Würzburg. Und wir verbleiben einfach mit den besten weiß-blauen Grüßen.
Und man muss sagen, wir haben nächste Woche quasi die letzte Folge 2021.
Oh, ist richtig.
Giesinger Bergfest, große Weihnachtszusammenkunft. Vielleicht lässt sich auch ein Gast nieder in die Krippe Giesinger Bergfest.
Schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Ja. So, jetzt aber. Wir verbleiben mit den allerbesten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's uns treu und bleibt's vor allem eins. Löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal. Macht's es.